So. Es ist ja eine Ehre, zum ersten Sonntagsgottesdienst zu predigen zu dürfen, der nicht Ostern ist, wo wir das ja schon immer mal gefeiert haben, sondern einer, der quasi ganz fröhlich frei daherkommt. Und ich weiß nicht, wie es euch so geht, ob ihr Sommermenschen seid oder ob ihr im Sommer, ich kenne so Leute, die gehen im Sommer lieber in ihr eigenes Haus und verschließen sich, waren mit jemandem im Urlaub, ich sage jetzt keinen Namen, in Ungarn, und der hat den ganzen Tag quasi im Haus verbracht, weil es ihm draußen zu warm war. Und wir alle waren draußen, haben uns gesonnt und sind baden gegangen, und dann sind wir ab und zu mal zum Mittag rein und haben halt Gemeinschaftszeit gehabt und dann sind wir wieder raus. Ich weiß nicht, wie ihr so tickt, ob ihr gern draußen seid und ob ihr das liebt oder ob ihr eher so die Kühle braucht, aber keiner von uns kann leugnen, es ist gerade Sommer. Es ist warm, es zieht uns hinaus zum Grillen, zum Baden, zum... Ja, keine Ahnung, was du im Sommer so treibst, aber ich mache gerne Garten zum Beispiel. Das zieht mich hinaus in den Garten. Und als würde Gott diese Jahreszeit nicht kennen und unsere Situation nicht kennen, hat er der Sarah und mir was aufs Herz gegeben, heute über was zu sprechen, was im völligen Kontrast zu diesem Sommer steht. Und zwar über Winter. Die Winterjahreszeit. Ich weiß nicht, ob ihr euch schon mal so in eurem Glaubensleben, ob euch das schon mal aufgefallen ist, auch wenn ihr die Bibel gelesen habt, dass es in der Bibel immer wieder darum geht, dass im Leben Dinge in zeitlichen Rhythmen stattfinden. Wir sehen das schon ein Stück weit an unserer Natur. Die ist nicht immer gleich, sondern die verändert sich. Wir sehen es ein Stück weit, wie wir gemacht sind. Wir sind nicht immer gleich, sondern wir verändern uns. Und solche Zyklen hat Gott überall eingebaut. Ich tue euch eine kurze kleine Predigtstelle, also Predigtstelle, Bibelstelle aus Prediger, jetzt haben wir es richtig, Prediger 3, Verse 1 bis 8, ich lese nicht alle, nur der Anfang, ein jegliches hat seine Zeit, oder ich lese mal die, die ihr seht, alles, was auf der Erde geschieht, hat seine von Gott bestimmte Zeit. Und dann gibt es hier eine Aufzählung von 1000 Dingen, mit denen wir zu tun haben. Geboren werden, sterben, einpflanzen, ausreißen, töten, Leben retten, niederreißen, aufbauen, weinen, lachen, wehklagen, tanzen, Steine werfen, Steine aufsammeln, sich umarmen, sich aus der Umarmung lösen, finden und verlieren. Also ihr merkt immer diese Kontraste. Gott zeigt, beides ist okay, wenn es da ist, aber jedes hat seine andere Zeit. Eine andere Bibelstelle aus Johannes 4, 37 bis 38. Denn hier, oder ich lese wieder, das Sprichwort trifft hier genau zu, einer sät und ein anderer erntet. Ich habe euch zum Ernten auf das Feld geschickt, auf dem ihr nicht gearbeitet habt. Andere haben sich vor euch dort abgemüht und ihr erntet die Frucht ihrer Mühe. Das ist erstmal ein Spruch, der eigentlich ein bisschen gemein ist. Du legst quasi einen Acker an, hast alles rein investiert und jetzt kommt irgendwann nach dir jemand und erntet. Aber hier erkennen wir ganz deutlich drin, bei Gott gibt es Zeitpläne. Gott ist nicht so, wie wir es gerne hätten, heute ein Samen in den Boden gepflanzt und morgen steht dort schon der kräftige Baum, an dem wir quasi unsere Hängematte befestigen können oder unsere Äpfel ernten können, sondern alles hat seine Zeit. Und neben diesen Zeitaspekten, wie gesagt, gibt es noch diese Jahreszeitaspekte, die ja ganz krass daran gekoppelt sind. Also wenn die Zeit nicht laufen würde, hätten wir auch keine verschiedenen Jahreszeiten. Und wir haben festgestellt, oder ich habe auch schon in meinem Leben festgestellt, dass diese Jahreszeiten in unserem Leben passieren. Also jeder für sich so in seinem Glaubensleben, in seiner Entwicklung so Jahreszeiten durchlebt. Und dass diese Jahreszeiten aber auch unser Gemeindeleben prägen. Und so jede Jahreszeit, wenn ihr euch die mal anschaut, so vor eurem innersten Auge, also die sind quasi Frühling, Sommer, Herbst und Winter, ja, jetzt, dass jeder weiß, was er nachdenken soll, dann werdet ihr feststellen, dass jede Jahreszeit was Besonderes hat und auch was Negatives mit sich bringt. Es hat beides so, aber keine Jahreszeit ist gleich und jede Jahreszeit hat andere Auswirkungen auf unser Leben. Gott hat es uns also wichtig gemacht, heute über eine dieser Jahreszeiten zu sprechen, der Winter, eingebettet in Herbst und Frühling. Das ist der Winter. Wenn man im Erzgebirge lebt, sagt man, es gibt Orte, die haben nur Winter und starken Winter. Für die ist es quasi der starke Winter. Und wir reden heute über den normalen Winter, der als Erzgebirge auch kennt. Es fällt Schnee, man kann quasi rausgehen, alles wird bedeckt irgendwie und alles wird ruhig und, was sagt im Erzgebirge, gemütlich. Und wenn ihr euch jetzt mal Gemeindeleben anschaut, ich weiß nicht, wie lange ihr schon mit uns als Gemeinde so unterwegs seid, dann stellt man fest, dass wir in den letzten Jahren eine ganz schön krasse Entwicklung gemacht haben. Ohne uns jetzt da selber auf die Schulter klopfen zu wollen, aber es ist manchmal gut, in der Vergangenheit zu stöbern, um zu merken, wo man denn jetzt gerade so ist. Wir sind nach Ehrenfriedersdorf gekommen, kann man sich jetzt streiten, ob 7 Jahre her ist oder 10, irgendwo dazwischen, zwischen 10 und 7 Jahren. sind wir nach Ehrenfriedersdorf gekommen, haben uns den neuen Namen gegeben, Herzstückgemeinde. Und haben uns eigentlich so auf unser Herz geschrieben und haben uns gesagt, wir wollen mehr Generationengemeinde bauen. Nicht nur ein paar Jugendliche, die sich treffen, das war toll. Das war 10 Jahre lang das, was wir gemacht haben. Wir haben uns als Jugendliche so ungefähr einer Altersgruppe getroffen und haben Gott ja einfach in allen versucht, in allen Sphären irgendwie wahrzunehmen, die es so gibt. Und viel von ihnen zu lernen. Wir haben viel ausprobiert und jetzt hat Gott uns aufs Herz gelegt, Leute, das geht weiter. Ihr seid nicht berufen, irgendwie eine Generation in den Himmel zu führen, sondern das soll bunt werden. Es sollen Kinder hinzukommen, es sollen ältere Menschen dazukommen. Es soll jede Generation ein Stück weit vertreten sein. Und Gott hat uns das geschenkt. Dann ging es weiter, dass Gott unseren Blick geweitet hat und gesagt hat, Leute, es geht nicht nur um euch und euer kleines Räumchen, was ihr dort habt, sondern ihr sollt Einfluss auf die Region haben. Ihr sollt Menschen was weitergeben von dem, was ich euch gezeigt habe. Es sind Sachen wie das Leitertraining entstanden, Sachen wie die Lobpreiser Trainingstage. Und wenn wir so zurückschauen, waren tolle Dinge, weil wir am meisten gelernt haben, erstmal von dem zu erzählen, was wir erlebt haben. Und wir tatsächlich spüren konnten, und einige von euch sitzen hier, die haben die Treffen besucht, dass wir was weitergeben können. Dass wir tatsächlich Wissen oder Erfahrungen gesammelt haben, die andere Menschen interessieren und die andere Menschen brauchen, also die Erzählung davon. Und dann hat Gott als nächstes gesagt, da ist eine ganz schöne Zeitspanne dazwischen, jetzt ist es dran, aus der Versenkung rauszukommen, aus dem Hinterhof-Flair, aus dem Schatten und in die Sichtbarkeit zu kommen. Und Gott hat angefangen, darüber zu reden, Gemeinde auf dem Berg, ihr wisst es, und wir haben alle Berge abgesucht und sind zum Schluss auf dem Sauberg gelandet. Und das waren alles so Zyklen, die haben sich aneinander gebunden. Und wenn man so zurückschaut, auf den Punkt, von wo ist man denn gekommen, kann ich sagen, das war eine wahnsinnig tolle Zeit. Manchmal ein bisschen zu lang in meinen Augen, also es haben Dinge zu lang gedauert, ich hätte mir das schneller gewünscht, aber es war eine tolle Zeit. Wir haben viel erlebt. Und auf diesem Weg sind natürlich die wichtigsten Sachen passiert. Gott hat Menschen hinzugefügt. Gott hat Menschen, oder wir haben durften Menschen taufen quasi, Menschen, die Entscheidung getroffen haben, ja, ich will mit diesem Jesus leben. Wir durften Menschen begleiten in schweren und auch in schönen Lebensprozessen. Es wurden Hochzeiten gefeiert, es wurden die verschiedensten Feste ausgetragen. Wir durften ganz viel Tolles erleben. Und nun hat sich so in den letzten, ich habe überlegt, ob ich jetzt Monate schreibe, aber eigentlich schon ein bisschen Wochen und Monate, hat sich das für uns so ein bisschen angedeutet, dass Gott uns eine neue Herausforderung schicken möchte. Dass Dinge vielleicht ein bisschen schwergängiger wären, als sie in der letzten Zeit waren. Dass Dinge einfach nicht mehr ganz so, ja, fluffen quasi. Also so von sich aus kommen, wir wissen gar nicht woher. Dass manchmal so ein bisschen Sand im Getriebe steckt und wir merken, es ist gerade irgendwie eine neue Zeit angebrochen, eine andere Zeit angebrochen. Und ich ganz persönlich kann nur für mich sprechen und ich kann euch einladen, am Ende quasi, das in eurem Leben vielleicht, wenn ihr das ähnlich spürt, so mit einzubauen. Für mich ganz persönlich hat es dazu geführt, dass Gott angefangen hat, über die Beziehung zwischen ihm und mir zu sprechen. Es hat nicht irgendwie irgendwas aufgehört und man sielt so in der Gegend rum und überlegt, wann geht es denn mal weiter und fühlen sich alle schlecht, sondern Gott hat angefangen zu sprechen. Ich habe den ersten Punkt, ich habe euch 3 Punkte mitgebracht, da ich kein schönes Tafelbild entwickelt habe, ich muss mich erst an die neue Gottesdienstzeit gewöhnen, da kann man das nicht mal kurz vorher machen, weil da muss man so zeitig aufstehen, entwickle ich das quasi live. Sind auch ganz einfache Dinge. Der erste Punkt, Durchblick. Was bringt uns Winter? Winter bringt uns, also ich rede jetzt ganz offen über diesen Winter, ich habe es euch ja beschrieben, ich nenne es einfach mal so, ihr könnt vielleicht auch andere Wörter finden, ich nenne es heute mal Winter. Was bringt uns Winter? Winter bringt uns Durchblick. Ich weiß nicht, ob ihr schon mal vor einem Laubwald gestanden habt. Im Erzgebirge, gebe ich zu, haben wir nicht ganz so viele Laubwälder, aber man sieht es ganz gut, wenn man sich auf dem Sauberg, ich bin ja quasi zu jeder Jahreszeit hier, in beide Richtungen schaue, dann merkt man, dass sich was im Blick verändert. Auf einmal sind Dinge nicht mehr sichtbar, wenn die ganzen Bäume Blätter tragen. Man sieht den Förderturm kaum noch, jetzt ist er vielleicht auch noch eingehüllt, aber normalerweise. Man sieht auch hier noch ins Tal weniger, weil Dinge verdeckt werden. Und jetzt stellt ihr euch vor, ihr steht mal vor so einem Laubwald. Wie weit könnt ihr abschätzen, wie lang dieser Wald geht? Ihr könnt vielleicht die ersten 2, 3 Baumreihen erkennen, aufgrund der unterschiedlichen Größe der Bäume. Und dann ist Schluss. Es lässt sich nur noch abschätzen, wie groß das dahinter ist. Und was macht der Winter mit diesem Wald? Der macht diesen Wald durchsehbar. Jetzt stellt euch vor diesen gleichen Wald oder auf diesen Berg und lasst mal alle Blätter quasi vom Baum runterfallen. Auf einmal sieht man, wie groß das dahinter ist. Auf einmal sieht man, was da noch alles versteckt ist in diesem Wald und in diesem Ehrenfriedersdorf auf diesem Sauberg. Blattwerk und blühende Bäume sind was Fantastisches. Aber ich glaube, dass es dazu führt, manchmal unseren Blick zu verlieren für das, woher es eigentlich gekommen ist. Und dass es wichtig ist, dass diese Blätter mal von diesen Bäumen runterfallen und wir Durchblick erlangen. Und was man dazu alles sieht, das sind, glaube ich, ganz interessante Dinge. Und trotzdem ist es nicht unbedingt eine einfache Zeit. Ich saß in den letzten Wochen immer im Gottesdienst und habe euch also ein bisschen davon erzählt, dass ich solche Zeiten nicht unbedingt mag, wo Dinge schwergängiger werden. Ich liebe eher die, wo wir quasi unterwegs sind. Und in dieser Zeit hat Gott immer wieder im Lobpreis mit mir gesprochen und hat mir so Fragen gestellt. Und ich habe euch 2 Fragen und ein Bild mitgebracht, was er mir quasi so mitgegeben hat. Und die erste Frage war, die ist schon ein bisschen länger her, die kam eigentlich schon aus meiner Sabbatzeit vom letzten Jahr. Mitch, was würde eigentlich von unserer Beziehung übrig bleiben, wenn wir jetzt mit diesem ganzen Dienst, den du hier tust, mit diesem ganzen Gemeindeding einfach mal aufhören? Was bleibt denn da noch liegen? Treffen wir uns noch oder kennst du mich dann nicht mehr? Verurteilst du mich? Bist du traurig? Bist du glücklich? Kannst du mit mir trotzdem noch Lobpreislieder singen? Obwohl das Ganze, wo man manchmal so denkt, dass man dafür Lobpreis singt, weg ist. War eine harte Frage, die hat mich beschäftigt, die beschäftigt mich auch heute immer noch mal wieder, wenn ich so merke, dass in mir so Gefühle hochkommen von Gott, ich habe mir es anders vorgestellt. Dann stellt sich immer die Frage, was macht meine Beziehung mit diesem Gott aus? Wenn die Blätter von den Bäumen fallen, bin ich der Meinung, dass Gott uns diese Frage stellt. Was macht Wald eigentlich jetzt noch aus? Vögel sind weg, Blätter sind weg. Stehen nur noch so ein paar Stämme dort. Gut, die gerne Holz machen im Erzgebirge, die hätten noch andere Verwendung dafür, aber es hat sich was verändert. Die zweite Frage, die Gott mir gestellt hat, Mitch, wieder, es geht ja um mich, würdest du anders leben, wenn du wüsstest, dass meine Auferstehungskraft real ist? Die Frage muss ich kurz erklären, weil die habe ich auch nicht gleich verstanden. Würde ich anders leben, wenn ich wüsste, dass ich meinem Nachbarn heute die Hände auflege und seine Krankheiten sind geheilt in Jesu Namen? Wir glauben ja daran. Wir gehen ja davon aus, dass das, was in der Bibel steht, diese ganzen Stories, dass die echt sind und wahr sind. Und dass das heute noch passiert. Aber lebe ich wirklich so, dass es passieren könnte? Dass ich gewiss bin, dass dieser Gott Interesse hat, Heilung zu schenken? Dass dieser Gott Interesse hat, wahren Trost zu schenken? Dass dieser Gott Interesse hat, dir einen Job zu geben? Egal, was du so mitgebracht hast. Die Frage hat mich auch beschäftigt. Im ersten Moment hatte ich diese Panik, dass er sagt, und jetzt legst du dem die Hände auf. Hat er nicht. Aber ich habe die Frage mit nach Hause genommen und überlegt, was würde passieren, wenn dort eine Garantie dahinter stehen würde. Wisst ihr? Also wir wollen ja gerne so Garantien im Leben. Hände drauf, Jesu Namen geheilt. Passiert. Friedrich. Was würde passieren, wenn wir eine Garantie hätten? Die werden wir nie bekommen, sage ich euch. Aber was wäre, wenn? Wie würde es unser Leben verändern? Wie würde es unser Miteinander verändern? Wie würde es verändern, wie wir gegenseitig uns aufbauen, uns unsere Probleme erzählen oder wie wir Lösungswege aufschlagen? Und das dritte war ein Bild, das war vor 2 Wochen. Dort hatte ich ein Bild, wo quasi ganz viele Menschen an so einem Apfelbaum waren, glaube ich. Ich habe überlegt, welche Frucht, ich sage einfach mal Apfelbaum, es ist in der Bibel gang und gäbe. Und es standen ganz viele Leute an so einem kleinen Apfelbaum mit kleinen Äpfeln und haben gegessen und gegessen und gegessen. Und es sah erstmal wunderbar aus, dieses Bild, weil es ist immer ein schönes Zeichen von, es gibt Frucht und Leute essen und werden satt. Und dann ging das Bild so weiter und neben diesen Apfelbäumen standen noch viele kleine andere Apfelbäume und auf einmal stand ein riesiger Baum mit den schönsten Äpfeln, die man sich vorstellen kann. Und an diesem Baum stand kaum ein Mensch und hat gegessen. Und ich habe Gott gefragt, soll ich das jetzt irgendwie mit Gemeinde teilen oder ist das für mich? Und er hat im ersten Moment gesagt, das ist für mich und gestern kam es wieder hoch, dass ich es doch noch teile. Die Frage ist dort bei diesem Bild, ich glaube, dass wir manchmal dazu neigen, von den ersten Bäumen zu nehmen und uns quasi voll zu fressen und verpassen, dass dort irgendwo noch Bäume stehen, die uns noch viel, viel mehr zu geben haben, als das, was derzeit vor unseren Augen ist. Und dass wir uns zufrieden geben mit den kleinen, winzigen Äpfeleien, wo wir viel mehr zu tun haben und die vielleicht einigermaßen trotzdem gut schmecken, aber es geht noch bedeutend weiter, es geht viel besser, es geht bedeutender. Ich bin der Meinung, dass wir aufgerufen sind, Schritte weiter zu gehen in unserem Leben immer und immer wieder. Es gibt dort auch wieder Zeiten des Rastens, da komme ich später nochmal dazu. Aber Gott will, und das hat er mir mit diesem Bild gezeigt, nicht an der ersten Quelle stehen zu bleiben und zu sagen, hier mache ich quasi mein Haus, mein Zelt, meine Hütte und dort bleibe ich mein Leben lang, sondern zu sagen, ich bin bereit weiterzugehen, um Größeres mit dir zu erobern. Dieser Blick in diesen Winterwald, der keine Blätter hat, führt dazu, dass wir selbst erkennen können, wer wir sind und was Gott in uns hineingelegt hat. Und das sind nicht immer einfache Dinge. Ich habe ja gesagt, die Fragen sind mir nicht leicht gefallen, die Gott mir dort gestellt hat, weil ich immer wieder gemerkt habe, ich wäre eigentlich überführt an dem Punkt, wo ich meinen Blick auf die falschen Dinge gelenkt habe. Aber ich vermute, wenn ich nicht anfange, diese Bilder oder diese Dinge zu tun und wenn ich nicht anfange, auch mal so einen Winter zu akzeptieren, Rastzeiten zu akzeptieren, dann werde ich mich irgendwann selbst verlieren als Person und werde nur noch für Dienste, Erfolge, Gemeindeveranstaltungen, meinen Job, all die Dinge leben. Aber ich werde verlieren, dass ich eine persönliche Beziehung zu diesem Gott und Jesus brauche. Und ich bin der Meinung, dass wenn Gemeinde solche Zeiten nicht hat, neigt auch Gemeinde dazu, den zu verlieren, aus den Augen zu verlieren, der alles von Anfang an gemacht hat. Der quasi das Leben hineingehaucht hat. Ein zweiter Punkt, der passiert, wenn die Blätter quasi von den Bäumen fallen oder von den Büschen oder von den Pflanzen, ist, dass wir erkennen, dass in diesen Pflanzen totes Holz existiert. Wir haben das vorhin gesungen. Wir haben das vor uns bereits gesungen in der Steffi, ihrem Lied, dass es um all das, was manchmal aus unserem Leben raus muss, geht. Und das ist dieser Punkt Beschneidung. Beschneidung ist ehrlich gesagt ein Wort, ich weiß nicht, wie es in deinem Kopf so geprägt ist. Es hat für mich nicht unbedingt die ersten positiven Aspekte, wenn ich es so höre. Und trotzdem wollen wir uns mal drüber unterhalten. Und ich hoffe, ihr macht jetzt nicht gleich die Ohren zu und sagt, oh, jetzt geht es wieder um Beschneidung. Beschneidung ist eigentlich das, dass ich nicht unbedingt jemand mir Schmerz zufügen will. Wir haben da immer bei Beschneidung so dieses Bild eines Gottes, wo wir sagen, jetzt haben wir endlich mal einen starken Ast in unserem Leben entwickelt, also was immer das ist, und jetzt kommt dieser Gott und sagt, jetzt haue ich ihn erstmal ab, dass du nicht hochmütig wirst. Jetzt schneid mir den Ast ab und kannst das nächste Jahr wieder versuchen. Das hat nichts mit der Beschneidung Gottes zu tun. Beschneidung Gottes ist dafür da, wie er es auch ins Pflanzenreich hineingegeben hat, dass wir noch besser und noch größer und noch stärker Frucht bringen können. Dass Gott sich in uns noch besser, größer und mehr verherrlichen kann. Also kein Grund Gottes ist, uns klein zu halten, sondern ein Grund Gottes ist, uns fähig dazu zu machen, größer zu werden. Das ist ganz wichtig, wenn ihr das Wort Beschneidung lest, nicht in diesen Gedankengang zu kommen, oh, jetzt reden wir über den bösen, richteten Gott, der uns was wegnehmen möchte. Im Gegenteil, ich bin davon überzeugt, dass Gott uns davon befreien möchte, wie man es vorhin auch der Sarah gesagt hat, von Dingen, die sich angehäuft haben in unserem Leben, von toten Geäst und Gewirrwarr, was an uns hängt und was uns völlig zum Erliegen bringen möchte. Ich weiß nicht, ob ihr selber Pflanzen habt, ob ihr Gärten habt. Ich habe einen Garten, ich habe dort eine Weinpflanze, ich habe das schon mal davon erzählt. Und ich habe auch schon viel über meine Predigt von damals gesprochen, weil das den Leuten immer wieder hochkommt. Aber die Weinpflanze, und die kommt ja in der Bibel immer wieder vor, ist eine fantastische Pflanze, um zu beschreiben, wie Gottes Reich funktioniert. Ich weiß nicht, ob ihr schon mal eine Weinpflanze gesehen habt. Ich habe mal solche kleinen Stecklinge quasi aus irgendwo Baden-Württemberg von der Baustelle mitgebracht. Da lagen die rum, habe die eingepflanzt und gehegt und gepflegt. Und jetzt kommen die jedes Jahr quasi, erst sieht es immer aus wie totes Gehölz. Wenn ihr schon mal Wein im Winter gesehen habt, denkt ihr, da kann nichts Gutes rauskommen mehr. Das ist wie ein Ast, der eigentlich fürs Feuer gemacht ist. Und dann kommt auf einmal so ein kleines grünes Blättchen raus und innerhalb kürzester Zeit sind dort Ranken dran, die, wenn du die nicht beschneiden würdest, sind die 2-3 Meter lang. Und irgendwann brechen sie ab und beschneiden sich selbst. Aber dieses Wunder passiert jedes Jahr. Und meine Mutter, mit der stehe ich immer bei uns im Garten und dann guckt die so meinen Wein an und sagt, na, dieses Jahr kommt er nicht. Und ich sage, wart ab, der kommt. Im Erzgebirge kommt alles ein bisschen später, ihr wisst, deswegen haben wir auch nur ganz winzige Trauben. Aber der Wein kommt jedes Jahr. Und jedes Jahr schneide ich dann quasi das herrliche Grün wieder ab irgendwann und er bereitet sich auf den Winter vor, ein bisschen reisig drum, damit quasi der Winter kommen kann und der Wein im Frühjahr wieder Frucht bringt er nicht ganz so, aber grüne Blätter wenigstens bringen kann. Vielleicht hätte ich teureren Wein kaufen sollen und nicht den, der am Straßenrand lag, mitnehmen. Gab schon seinen Grund. Und ich glaube, dass das ein göttliches Prinzip ist, was wir in unserem geistigen Leben wiederfinden. Dass da manchmal Dinge abgeschnitten, runterfallen, weggehen, die wir uns gedacht haben, Mensch, darauf kann ich mein Glaubensleben bauen. Und wir merken, dass es eigentlich mehr eine Last geworden ist für uns und dass es dort was braucht, dass was weggeschnitten wird, damit im neuen Jahr neue Frucht hervorbringen kann. Ich habe gestern so auf meinem Handy rumgedattelt, was man so manchmal macht, wenn man Zeit überbrücken möchte. Und da war ich in meiner Notiz-App gelandet und ich habe mir mal angewöhnt, ab und zu, ich lese wenig Bücher, aber wenn ich eins lese und mich spricht was an, schreibe ich diesen Satz raus, der mich angesprochen hat. Und dort stand ein Satz, ich weiß nicht, aus welchem Buch er war, aber ich lese ihn euch trotzdem vor. In dem Maß, wie wir bereit sind, jede Antwort von Gott zu akzeptieren, in dem Maß sind wir überhaupt fähig, wirklich zu hören, was er uns zu sagen hat. In dem Maß, wie wir bereit sind, jede Antwort von Gott zu akzeptieren, in dem Maß sind wir überhaupt fähig, wirklich zu hören, was er uns zu sagen hat. Ich glaube, das ist eine tiefe Weisheit, die da drin steckt. Da steckt natürlich auch gleich wieder eine Angst drin, was hat er uns denn zu sagen, was muss ich denn akzeptieren? Aber wir packen Gott ganz oft in diese kleine Box und dort darf er drum rumreden. Aber die wahren Fragen oder die wahren Antworten unseres Lebens, die wollen wir eigentlich gar nicht hören, weil wir Angst haben, diesem Gott zu vertrauen. Ich will halt mit dieser Predigt euch Mut machen, dass es sich lohnt, diesem Gott zu vertrauen. Weil das Ziel Gottes ist nicht ein ewig langer Winter in eurem Leben, sondern das Ziel Gottes ist, was nach diesem Winter kommt. Und es wird immer gut sein. Ich verspreche es euch. Und das gilt auch für uns als Gemeinde. Welche Antworten Gottes akzeptieren wir als Gemeinde und welche nicht? Wo darf Gott reden und wo darf er deswegen nicht reden? Das ist eine Frage, die lohnt sich, Gott zu fragen und mal zu spüren in unserem Herzen, auf welches Thema lenkt er. Und ich habe es vorhin schon gesagt, nach jedem Winter kommt das Fantastische, es kommt diese Knospen, die sich an den verschiedenen Pflanzen quasi wieder sammeln und aus diesen Knospen kommen Blätter, kommen Blüten, kommen Früchte irgendwann. Da sind wir dann schon einen Schritt weiter. Ich habe es bezeichnet als den dritten Schritt für heute. Erwecken. Ich weiß, dass wir als Christen von dem Thema Erweckung ganz andere Vorstellungen haben. Erweckung ist für uns eigentlich, dass das Dach aufgeht, der Heilige Geist kommt und alle reden wir in Sprachen und heilen uns gegenseitig und haben quasi den Lobpreis unseres Lebens. Aber ich bin der Meinung, dass Erwecken eine ganz andere Dimension hat, wenn ich wirklich für Erweckung bete. Für was bete ich da eigentlich? Irgendwie ist das Erweckungsding ist wie so eine Art Happy End für Winterzeit. Dieses, es geht doch weiter und es kommt was ganz Neues hervor. Aus Hoffnungslosigkeit entsteht was Neues, was Großes. Seid ihr schon mal durch den Winterwald gelaufen und habt die Bäume stöhnen hören? Oh, es geht nicht weiter, alles ist Mist. Keine Ahnung, was jetzt passieren soll. Nicht Spaß beiseite, ich weiß, Bäume reden nur bei diversen Science-Fiction-Filmen. Aber die Bäume und die Pflanzen sind sich bewusst, ob sie auch immer nicht, es wird der Frühling kommen. Ein Winter geht zu Ende und wir können uns bewusst sein, ein Winter geht zu Ende und es wird ein Frühjahr folgen und natürlich auch ein Sommer und dann wieder ein Herbst und dann wahrscheinlich auch wieder ein Winter. Aber jetzt sind wir erstmal in dem nächsten Step. Es wird ein Frühjahr folgen, in dem neue Kraft kommt, in dem neue Dinge entstehen. Totgeglaubtes wird lebendig. Und manchmal ist es sogar so, dass in diesen Frühlingszeiten die Dinge, die im Winter gestorben sind, wo wir gedacht haben, darauf können wir bauen, ganz neu zum Vorschein kommen und dass Gott die nochmal in einer ganz anderen Art und Weise und in einem neuen Zeitrahmen quasi hervorholt. Und auf einmal bringt die Dinge, an denen wir so gekämpft haben und wo wir Enttäuschung erlebt haben, auf einmal bringt die Frucht, obwohl wir nichts anderes gemacht haben. Wir haben einfach nur gewartet auf seine Zeit. Und er hat hinzugefügt, und das dürfen wir nie aus den Augen verlieren, dass es lebendig geworden ist. Nicht wir bringen Lebendigkeit, sondern Gott bringt Lebendigkeit. Und deswegen ist es so wichtig, auf ihn zu warten. Und die Antworten zu akzeptieren, die er gibt. Der Frühling wird kommen, darum müssen wir uns nicht sorgen. Das Einzige, um was wir uns sorgen dürfen, ist das Wurzelwerk, in dem wir stehen. Wir dürfen uns darum sorgen, wie wir unsere Wurzeln bearbeiten können und was wir tun können, damit das Gute von Gott in uns hineinkommen kann. Der Winter hat viele Dinge vielleicht in eurem Leben offengelegt und wenn ihr gerade in Sommerzeit hier sitzt, kein Problem, dann hebt es euch auf. Aber der Winter legt Dinge offen, an denen wir arbeiten dürfen, an denen wir Gott ganz neu hineinbitten dürfen. Und die Fragen, die Gott mir dort gestellt hat, die sind grundlegend für das, was im Frühling passieren wird. Für mich ganz persönlich. Für mich hat Erweckung damit zu tun, dass Menschen dazu geführt werden, wieder sich, was entsteht, dass Menschen wieder in dieser neuen Gotteslaufen, in dem, was Gott neu schenken möchte, in dem quasi, wie ich es schon mal erzählt habe, mit diesen Blütenblättern von Gemeinde, in dem unser Leben wieder auflebt, erweckt, so wie eine Pflanze erweckt, erweckt unser Leben wieder neu. Und Erweckung ist für mich ganz persönlich, dass das nicht nur bei uns hier passiert, wie wir quasi schon immer so mit oder schon längere Zeit mit Gott unterwegs sind, sondern dass Gott ganz, ganz, ganz viele Menschen quasi im Herzen berührt und aus ihrem Winterschlaf holt und ruft zu sich in den Frühling. Ich glaube, das bin ich davon überzeugt, dass es Gott nicht unbedingt nur darum geht, quasi die besten geistlichen Disziplinen zu lernen, die in der Bibel vorkommen, sondern dass es Gott vor allem darum geht, dass wir diese Welt wieder ja, mit Leben füllen, mit seinem Leben füllen, mit seiner Liebe füllen. Und dazu braucht es nicht nur uns 50 Leute, sondern dafür braucht es die Welt. Und Erweckung für unsere Region bedeutet, dass sich viele mit diesem im Herzen eins machen können. Das können wir nicht hervorbringen, wir können die Leute nicht wach machen, sondern wir können uns einsetzen lassen. Und wenn für uns Erweckung kommt im Frühling, dann hat Gott ganz oft Aufgaben, wo er sagt, und jetzt geht's hier lang, jetzt geht's hier lang, jetzt geht's hier lang. Bist du bereit, neues Land zu betreten? Bist du bereit, Frühling zu leben, um neue Früchte ernten zu können? Was bringt uns eine Pflanze, die nur blüht und danach ist sie wieder weg? Wir wollen doch eigentlich die Pflanzen, die uns Nutzen bringen und die für Reich Gottes ist, das immer dieses Bild, die Frucht bringt quasi, die dann in die Scheune geschafft werden kann, die Menschen versorgt, Frucht versorgt Menschen. Jetzt weiß ich nicht, ob ihr schon, also ich versuche mal, das Sarah, euer Thema haben wir festgestellt in der letzten Übersetzung, ist es nicht Bergsteigen. Wenn ihr einen großen Berg besteigen wollt, ich habe es noch nie gemacht, vielleicht haben es einige von euch probiert, wir hatten mal einen Fachvortrag in der Gemeinde, da hat es einer erzählt. Dort geht es eigentlich immer damit los, dass ein Berg nie an einem Tag bestiegen wird, also außer es ist klein, wo du das schaffst, sondern es geht so von Lager zu Lager, das erste heißt irgendwie Basislager, das nächste heißt dann Höhenlager XY. Und es geht von Lager zu Lager, also eigentlich, wenn wir es mal im Kleinen darstellen, es geht irgendwie hier unten los, du triffst die Entscheidung, Gepäck auf dem Rücken, jetzt geht's los, das Team ist groß und du fängst an, diesen Berg zu besteigen und irgendwann kommt dann erstmal ein Häuschen, an dem du dich ausruhen kannst, an dem du schlafen kannst, wo es nochmal Nahrung gibt, wo du nochmal deine Vorräte quasi umpackst, wo du deine Kleidung trocknen kannst, die vielleicht nass geworden ist und dann geht's irgendwie, wird der Wetterbericht nochmal gecheckt. Klappt das? Können wir auf den Berg? Und es geht weiter und dann gibt es vielleicht die nächste Hütte, wo Pause gemacht werden muss, je nachdem, wie groß der Berg ist. Und irgendwann ist der Tag da, an dem du es schaffst, den Berg zu besteigen. Und ganz wichtig, sind schon viele, sieht man immer so in Bergsteigerfilmen dran, gestorben. Du musst immer noch so viel Zeit haben, auch wieder runterzukommen bis zur nächsten, also bis zur letzten Station. Ansonsten bist du vielleicht noch bei Sonne bis zum Kreuz gekommen auf dem Berg und aber auch dort verblieben oder auf dem Weg zurück, weil du es nicht mehr geschafft hast, wieder in diesen Heimathafen, in diese letzte Station zurückzukehren. Und ich glaube, dass unser Leben mit Gott ganz viel mit diesem Bergsteigen zu tun hat. Dass es darum geht, zu starten. Definitiv. Dass es darum geht, auch wieder Rast zu machen und zwischendurch Berg zu besteigen. Zwischendurch ist es manchmal anstrengend, da werden Dinge, aber wir erreichen auch nächste Höhenlagen. Wir haben einen neuen Ausblick. Wir genießen auch ein Stück. Also jeder Bergsteiger macht es ja nicht darum, um sich nur an seine Grenze zu führen, sondern das Ziel ist ja eigentlich irgendwann, also ich denke es auf jeden Fall, den Blick ins Tal zu wagen. Nach unten zu schauen, deswegen ist es ja fantastisch, wenn du hier bist und es scheint Sonne, du hast weiten Blick, zu sehen, was habe ich geschafft? Was ist alles unter mir? Was liegt unter mir? Diese Höhe, diese Weite. Und so geht das ganz oft in unserem Glaubensleben, von Etappe zu Etappe und ich kann euch sagen, der Berg ist hoch, den wir besteigen. Wahrscheinlich haben es nur bis jetzt wenige geschafft, am Kreuz anzukommen. Ein paar sind in Lesung der Bibel sind schon dort, aber wir sind auf dem Weg, die Spitze zu erobern. Und jetzt stehen wir ganz oft in unserem Leben an diesen Situationen. Und das sind so diese Wintersituationen. Das sind die Situationen, wo sich Bergsteiger die Frage stellen, schaffe ich das? Kann ich weitergehen? Schaffe ich die nächste Station? Ist es nicht besser, ich sage, dieses Jahr reicht's, ich steige wieder runter, ich gebe auf, ich lasse es sein.
oder ist so viel Herzblut dabei, ist so viel Willensstärke dabei und vielleicht auch so gute Leute, die einen anfeuern, dass man sagt, ich wage den nächsten Schritt. Und ich wage den nächsten Schritt, ich wage den nächsten Schritt. Deswegen ist es so wichtig, dass wir Gemeinde leben, dass wir einander haben, weil wir in den Situationen alleine die Entscheidung treffen würden, wieder runterzusteigen. Michaela hat vor kurzem, seid ihr heute nicht da, aber hat in der Gemeindeversammlung, haben wir darüber gesprochen, über eine Willkommenskultur, dass wir das in der nächsten Zeit immer wieder in unseren Köpfen quasi treiben wollen, was bedeutet, eine Willkommensgemeinde zu sein. Und hat sie eingeworfen, Willkommensgemeinde nicht nur für neue Menschen, sondern auch für Menschen, die wiederkommen und für Menschen, die hier sind. Und ich glaube, da kann ich Amen dazu sagen. Wenn wir auf diesem Weg sind, dann wird es immer wieder Zeiten geben, wo Menschen wiederkommen und es wird Zeiten geben, wo wir uns begrüßen müssen, weil wir uns auf solchen Etappen und solchen Bereichen treffen quasi, die nicht einfach sind. Wir brauchen nicht nur ein Willkommen nach außen, sondern wir brauchen auch ein Willkommen in unserer Gemeinde. Wir brauchen einander, ein Ermutigen, ein Ich sehe den anderen, ein Ich will, dass wir es alle schaffen. Ich habe zum Schluss noch eine Story aus der Bibel mitgenommen, die zeige ich euch nicht an, sondern ich erzähle sie euch. Die hat mich bewegt und die hat mir Gott irgendwie so gegeben in der Vorbereitung für diese Predigt schon letzte Woche. Es ist der Abend, bevor Jesus festgenommen wurde quasi, bevor es besiegelt war, dass das Ding erstmal menschlichen Augen kein gutes Ende nimmt. Und die Bibel berichtet uns davon, dass die Jünger quasi nochmal mit Jesus zusammensaßen und Abendmahl gefeiert haben. Und dort war das nicht nur dieses, wir nehmen ein Stück Brot und trinken ein Stück Wein und dann gehen wir unsere Wege, sondern die haben miteinander quasi Zeit verbracht und haben das genossen miteinander. Machen wir ja auch, aber die haben mehr Zeit gehabt dafür. Und nach diesem Abendmahl steht Jesus auf und nimmt sich drei Jünger mit und geht hinaus auf den Berg. Und wir lesen, dass er die Jünger dazu ermutigt, zu beten, weil er wusste, es verändert sich jetzt was. Es gibt irgendwie, der nächste Schritt ist nicht leicht. Und ich würde gerne drei meiner Vertrautesten, der Petrus war wieder dabei, wir wissen, der auf den Gott die Gemeinde bauen will, lesen wir später in der Bibel. Und wir lesen, dass Jesus quasi noch ein paar Schritte weitergeht und sagt, er braucht vielleicht ein bisschen seine Ruhe und will so ein bisschen für sich beten, weil vielleicht die Jünger nicht verstanden hätten, was er dort betet. Und immer wieder lesen wir, dass er zurückkehrt zu diesen drei Jüngern und er sieht sie schlafend am Feuer liegen. Ist natürlich Nacht, bringt hervor, dass man müde wird. Ich weiß nicht, ob ihr schon mal durchgemacht habt. Früher zu Klassenfahrten war das ja immer das Ding. Du musstest mindestens einen Abend durchmachen und dann nächsten Früh hast du dann die Gesichter gesehen von den ganzen Leuten, die entschieden haben, durchzumachen. Und es war nicht leicht für die Jünger, wach zu bleiben. Und trotzdem war es Jesus so wichtig eigentlich, dass sie mit ihm quasi sich eins machen, ihn unterstützen und im Gebet quasi bei ihm sind. Und wir lesen, dass er dreimal zurückkehrt, also zweimal zurückkehrt und beim dritten Mal dann quasi das Gebet auch beendet. Und er findet sie immer wieder schlafend. Nicht eine Nacht könnten sie wach bleiben. Es ist leicht für uns an der Stelle zu verurteilen und zu sagen, wie blöd muss man eigentlich sein. Eine Nacht von vielen mal wach zu sein mit diesem Jesus, der so viel gegeben hat, mit dem sie so viel erlebt haben. Und dann auch noch von den Zwölfen, wie gerne wären wir die drei gewesen, quasi, die aus den Zwölfen nochmal ausgewählt worden sind und Jesus gesagt hat, ihr seid's, mit euch gehe ich auf den Berg. Die Jünger haben sich ja schon vorher auch mal gestritten, wer der Größte ist. Und jetzt so ein Ding, dass Jesus sagt, kommt mit. Jesus stand, glaube ich, in sich drin vor der tiefsten Winterzeit, auch wenn die jetzt nicht so ewig war, seines Lebens. Wir lesen dort nicht, dass Jesus durchmarschiert ist ohne Schmerz und ohne Geschrei und alles war gut. Es sah zwar etwas schlimm aus, aber hat es gar nicht richtig gespürt, sondern wir lesen, dass Jesus alles gespürt hat. Wir lesen, dass das Kreuz für ihn nicht einfach nur ein zur Schau hängender Tod war, sondern ein Tod, der grausam war und der verletzend war und der ihm Schmerzen zugefügt hat. Und wir lesen das Schlimmste, dass er eigentlich sogar in dem Moment, kurz vor seinem Tod, sogar diesen Gott ein Stück aus dem Augen verloren hat quasi. Er schreit danach, wo dieser Gott ist. Und im Anblick dieser Winterszeit quasi alleingelassen zu werden. Und das Bild ist deswegen in einer Hinsicht zu hart, aber in der anderen Hinsicht auch so schön, weil was ist daraus passiert? Aus diesem Moment quasi Jesu Tod am Kreuz und aus diesen Jüngern, die dann quasi sich irgendwann besonnen haben, ist die Gemeinde Christi entstanden. Ist das entstanden, warum wir heute hier sitzen? Einer der größten Frühlinge, die diese Welt je erlebt hat. Es ist entstanden, dass wir unsere Rucksäcke, Schulden, Lasten, wie auch immer ihr es bezeichnen wolltet, Sünden mit an dieses Kreuz geben können und Jesus dafür gestorben ist. Es gibt nichts Besseres, was wir erlangen können, wie Befreiung von dem, was wir verbockt haben. Und eine offene Tür zum Himmel. Das Einzige, was noch besser sein wird, ist, im Himmel zu sein. Aber hier können wir die Gewissheit erlangen, wenn wir uns mit diesem Kreuz eins machen, mit diesem Jesus am Kreuz, mit dem, was er dort erkämpft hat, dass wir das erleben werden. Und wir sehen das aus einem tiefsten Winter. Und bei dem Film Narnia ist es ja so wunderbar dargestellt. Alle Christen denken, na Mensch, ist es jetzt wirklich vorbei, wo dieser Löwe stirbt? Wir sehen aus diesem tiefsten Winter quasi, aus dieser Hoffnungslosigkeit, ist die größte Hoffnung dieser Welt entstanden. Ich will euch wirklich heute ermutigen, nicht zu suchen, ob ihr jetzt im Winter seid quasi und zu sagen, ah, gut, da ist was schlecht und darum geht es nicht. Aber es geht mir darum, sich ein Stück weit damit eins zu machen, zu sagen, es gibt diese Winterzeiten, wird es in unserem Leben geben. Und die sind nicht dazu da, uns zu bestrafen, uns irgendwie klein zu halten, irgendwie uns zu zeigen, ihr habt es nicht drauf, sondern ist dazu da, damit sich neue Kraft sammeln kann. Und ich bin davon fest überzeugt, dass wenn gerade auch in dieser Gemeinde Dinge schwierig gehen und Dinge nicht einfach so, dass Gott redet, so jetzt nächster Step dort, dass danach ein Frühling wartet. Und dass diese Gemeinde auch wieder Frühling erleben wird, wo Menschen hinzugefügt werden und wo Menschen Jesus finden. Das ist eigentlich das Größte, was passieren kann. Wo wir hinausgehen, nicht nur als Disziplin, sondern wo wir hinausgehen und erleben, dass dort, wo wir hingehen, dass dort wirklich Gottes Gnade auf den Boden fällt. Davon bin ich fest überzeugt. Für uns ist die Frage, bin ich bereit, auch auf diesen Höhen quasi mit auszuhalten und zu sagen, ich gehe nicht wieder zurück, ich suche nicht das, die Erfolge, die die Gemeinde mal gefeiert hat, und zu sagen, wenn ich da wieder zurückkehre, dann wird alles gut. Das ist eine Lüge. Es wird nicht alles gut, nur weil wir zurückschauen und unsere Wurzeln angucken und sagen, wenn ich das Gleiche wieder tue, Disziplin wieder einlerne, dann wird wieder alles gut, sondern es geht darum, auszuharren, unsere Wurzeln jetzt anzuschauen. Wie ist meine Gottesbeziehung? Wie ist unsere Beziehung als Gemeinde mit diesem Gott? Wie sind wir bereit zu hören, wo wir vielleicht manchmal nicht hinhören wollen, um wieder die nächste Etappe zu besteigen? Und alle, die Berge nicht mögen, sucht euch ein anderes Bild. Von mir aus Wanderschaft, da muss man auch Rast machen zwischendrin. Der Matze erzählt immer ganz oft davon, dass er wandern geht und von Rast zu Rast. Wandern ist nichts anderes von, oder der Nächste ist vielleicht ein Backpacker und sagt, ich reise durch irgendwelche Länder. Es geht darum, immer wieder eine Übernachtungsmöglichkeit zu haben. Und so ist es auch in unserem Glaubensleben, in unserem Gemeindeleben. Wir brauchen diese Etappen und wir müssen in diesen Etappen die Entscheidung treffen, zu sagen, Gott, ich bleibe auch auf dieser Etappe stehen, auch wenn es sich manchmal nicht so gut anfühlt. Ich suche Gemeinschaft, ich suche dich und ich frage dich, was willst du an mir verändern in diesem Punkt? Was muss ich lernen? Was willst du zeigen? Um bereit zu sein, zu sagen, ich gehe weiter. Ich fieber darauf hin, dass die Sonne wieder kommt und dass es möglich ist, dass der Guide im Berg quasi sagt, heute können wir die nächste Etappe schaffen. Das Wetter ist gut. Ich würde gerne noch beten zum Schluss. Gott, ich danke dir von Herzen, dass du alles in so einen Zeitraum gepackt hast und dass nicht immer der eine nur irgendwie in der Erfolgslinie hängt und der andere irgendwie die ganze Zeit sich fragt, wo du bist, sondern dass unser Leben so aus Etappen besteht, Herr. Ich danke dir dafür, dass du uns in jeder Situation unseres Lebens, in jeder Zeit was zeigen möchtest, Herr. Danke, dass du interessiert bist, dass wir stärkere Frucht hervorbringen, dass wir gewappnet sind gegen die Stürme des Lebens. Danke, dass du einen Baum baust, Herr, der zur Ewigkeit ragt, Herr. Ich danke dir dafür, dass du uns stark machen möchtest und dass du uns beschenken möchtest, Herr. Und wir wollen alle Beschneidung begrüßen als Geschenk von dir, Herr, wo du uns all das wegnehmen willst, was gerade nicht dran ist, was uns irgendwie auch in Gedanken manchmal fesselt, was wir loswerden müssen, um die richtigen Fragen zu stellen, um den richtigen Blick zu haben. Und ich danke dir, Herr, dass nach jedem Winter ein Frühling kommt und dass wir gewiss sein können, dass du diesen Frühling schenken wirst, Herr. Und Herr, doch trotzdem wollen wir dich bitten, Herr, dass du diesen Frühling schenkst. Wir wollen dich bitten, Herr, dass du uns wirklich Gnadenmomente schenkst, Herr, wo wir mit Menschen sprechen, Herzenstüren aufgehen und Menschen ihre Herzen, ihr Leben dir weihen, Herr. Wo sie sagen, es gibt nichts Besseres, wie diesem Jesus zu folgen. Ich brauche Erlösung, ich möchte ewiges Leben. Herr, lass uns das ganz neu erleben. Wir wollen wirklich schon mit Vorfreude darauf zuleben, Herr, dass du das neu schenken möchtest, dass wir Menschen taufen werden, dass wir erleben dürfen, dass Menschen in der öffentlichen Welt, also in der sichtbaren Welt, sagen, dass sie zu dir gehören und zu dir gehören wollen. Danke Gott, dass das vor uns liegt, Herr. Und wir wollen nicht zurückschauen und ja, unsere Wunden lecken und sagen, wie schön war alles, sondern wir wollen nach vorn schauen, Herr, und wollen neue Dinge erleben. Danke, dass du uns führst und dass du unser der beste Guide bist, den wir quasi haben können. Und danke, dass du uns kennst. Und danke, dass du, egal wie groß du bist und wie viele Menschen auf dieser Welt leben, dass wir Bedeutung in deinen Augen haben, Herr. Dass Ehrenfriedersdorf auf deiner Landkarte existiert und dass der Maßstab nicht zu groß gezogen ist, dass wir untergehen, Herr. Gott, ich lade dich ein in diese Zeit, die vor uns liegt. Ich lade dich ein in das, jedes Leben, was heute hier sitzt, Herr. Ich lade dich ein, dass du, genau wie du mir Fragen stellst, dass du einen Sack voll Fragen ausschüttest, Herr, über uns. Fragen, die uns zum Nachdenken anregen, die unsere Beziehung zu dir verändern. Amen.